So, Michaela, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich sehr, dass du immer noch Zeit gefunden hast für das Thema. Wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, was ist denn eigentlich Medienkompetenz? Wir haben so ein bisschen überlegt, brauchen Kinder das heute eigentlich? Haben wir eine sehr klare Antwort. Ich kann nur noch mal sagen, bitte Folge 1 hören. Und natürlich auch, ja, sehr kontroverses Thema, aber ich glaube, es war wichtig, darüber zu sprechen. Wer trägt denn eigentlich welche Verantwortung beim Thema Medienkompetenz? Und zuletzt waren wir so ein bisschen stehen geblieben, dass wir über Medienkompetenz an Schulen gesprochen haben. Die große Frage darüber, Pflicht oder Kür? Wir hatten auch darüber gesprochen, was für eine Rolle stellt denn eigentlich die Politik, die eigentlich dahinter steht, ne? Bildungswesen etc. pp. Ich würde vielleicht direkt einsteigen mit der Frage, welche Hürden begegnen dir denn als Medienpädagogin gerade bei der Zusammenarbeit mit Schulen? Da wird es wahrscheinlich immer so eine Handvoll geben, die immer wieder auftauchen.
Ja, hallo Alex an der Stelle. Genau. Ja, die Hürden, das war ja so ein bisschen auch das, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, sind tatsächlich ganz oft die finanziellen Hürden, die wir haben. Wir haben die Hürde, dass die Notwendigkeit ganz oft nicht gesehen werden, dass eben, ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass es ja zum Beispiel auch verpflichtend wäre für Eltern, an so einem Klassenmedienelternabend irgendwie teilzunehmen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil eben viele ja das als freiwillige Veranstaltung sehen und dann sagen, ja, ich habe das mit der Medienkompetenz doch ganz gut im Griff. Schönes Beispiel aus eigener Erfahrung, eine Bekannte. Ich mache natürlich auch hier Elterninformationsabende an den Schulen hier vor Ort. Das heißt, die Leute kennen mich. Und ich fragte eine Mama und sagte, ach, ich mache ja morgen den Elternabend bei uns an der Schule. Kommst du auch? Und die Antwort war, nee, ich komme nicht. Bei uns gibt es keine Probleme mit Medien. Also das ist, wo ich so denke, okay, ist das jetzt irgendwie falsch verstanden worden oder so? Und ich glaube, das ist ganz häufig das Problem, dass man denkt, wie auch bei anderen kritischen Themen vielleicht, wenn es um, keine Ahnung, Lernschwierigkeiten geht oder sowas, so von wegen, boah, wenn ich jetzt zu diesem Elternabend gehe zum Thema Lernschwierigkeiten, dann oute ich mich ja, dass wir Lernschwierigkeiten haben und dass wir das vielleicht nicht so gut im Griff haben oder mein Kind irgendwie da vielleicht ein Problem mit hat oder wir ein Problem mit haben. Und so erlebe ich das ganz oft eben auch in Schulen oder dass Eltern eben sagen, ich gehe da nicht hin, weil ich mir kein schlechtes Gewissen machen möchte. Also so ein bisschen die Angst, man würde mit erhobenem Zeigefinger da stehen. Übrigens auch ganz, ganz oft das positive Feedback nach so einem Abend, dass Eltern dann tatsächlich das so mitteilen, die dann sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie Angst gehabt, ich gehe jetzt hier raus und weiß, was ich alles falsch mache. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja eben ums Begleiten und um ganz wertvolle Tipps, Alltagstipps, die man vielleicht nicht so ganz offensichtlich auf dem Schirm hat. Das, was jetzt die Elternarbeit in Schulen angeht und wie gesagt, in Schulen selber ist es ganz oft die finanzielle Hürde oder dass eben Schulen sagen, nö, also ist nicht unser Thema.
Du bist ja eine wirklich erfahrene, engagierte Medienpädagogin und mit deinem Medienleuchtturm erreichst du ja wirklich auch deine Zielgruppe und bist wirklich praxisnah, um auch mal Medienbildungsangebote für Kinder, Jugendliche zu bieten. Und die Eltern profitieren ja im Endeffekt auch davon, sage ich mal so. Und dein Fokus liegt ja doch auch eher, ich sag mal, auf ja, kritisch, kreativ, demokratisch reflektierter Umgang mit digitalen Medien und natürlich auch irgendwie, ich sag mal, breit gefächerte Zusammenarbeit, möchte ich es mal nennen, also so dieser Part. Wenn ich dich ganz konkret frage, was müsste sich denn aus deinem, ja, aus deinem Erfahrungsschatz heraus ändern an Schulen, dass es einfach vielleicht noch mehr greift oder mehr etabliert wird? Ist es wirklich, ich frage mal ganz platt, immer der Punkt Geld, Geld, Geld?
Ja, und das Bewusstsein. Das Bewusstsein und die Verantwortung ebenso zu sehen. Ja? Und auch eben die Verantwortung, dass alle die Verantwortung übernehmen müssen. Also ganz häufig ist es so, dann gibt es an Schulen irgendwelche Medienbeauftragte, das sind dann 1-2 Personen. Und dann heißt es, ja, du bist ja der Medienbeauftragte und die machen, die Einzelpersonen werden dann dazu verdonnert, vielleicht so ein paar Stunden irgendwas zu machen und dann war's das. Und wie gesagt, auch so einzelne Workshops, die wir machen. Wir sind froh, dass wir die machen dürfen, damit überhaupt was passiert. Aber ich kann dir sagen, ich hatte irgendwann mal, also wenn man sich freiberuflich selbstständig macht, ist das ja auch manchmal finanziell ein bisschen schwierig oder man überlegt so, wie möchte ich eigentlich arbeiten, beziehungsweise ich habe schon immer den Fokus darauf, wie kann meine Arbeit am besten wirken, sage ich jetzt mal. Und da hatte ich ganz am Anfang, da war ich vielleicht so ja, 2 Jahre freiberuflich unterwegs und habe das hier noch so im sehr regionalen Kreis alles gemacht. War auch damals die erste und einzige, die das machte, interessanterweise. Bin ich dann einfach auch mal zu unserer Verbandsgemeinde und habe gesagt, hier, was haltet ihr denn davon, wenn ihr mich anstellt und ich einfach als Medienpädagogin Ansprechpartnerin wäre für alle Grundschulen, Schulen, von mir aus auch Kindergärten und eben da ganz regelmäßig Angebote eben anbieten kann. Ja, die Reaktion war sehr interessant für mich damals als sehr kreativer Mensch auch irgendwie. So, also für mich gibt es irgendwie keine Grenzen und keine Hürden. Also ja, man hat eine coole Idee und dann versuche ich die auch gerne umzusetzen. Aber ganz plump die Antwort, klar, Verwaltung, nee, so eine Stelle gibt's nicht. So eine Stelle haben wir auch nicht vorzumachen und deshalb, nö, ist nicht. Wo ich so dachte, eigentlich ist doch irgendwie diese Idee, fand ich damals genial. Und habe gesagt, da wäre doch allen mitgeholfen. Also ich muss nicht gucken, wie bekomme ich meine paar Euros jeden Monat irgendwie zustande. Und es wäre auf jeden Fall mal ein Kreis an Empfängern, die von meiner Expertise irgendwie profitieren können. Und ich bin einfach da und bin da, wo ich gebraucht werde. Und das war aber leider ja so nicht umsetzbar, weil es diese Stelle nicht gibt. Genau.
Ach ja, erinnert wieder an die erste Folge, wo wir schon ein bisschen davon hatten, ne? Behördentum und Bürokratie in Deutschland. Es ist einfach ein Traum. Aber vielleicht genau da nochmal drauf geschossen, weil wir hatten es ja auch von Lehrkräften. Wir hatten es ja davon auch so ein bisschen statistisch gesehen, dass der Großteil Medienkompetenz und gerade fachdidaktisch gesehen zu wenig vermittelt bekommt oder vielleicht auch zu wenig beleuchten kann. Du darfst mich gerne berichtigen, falls ich komplett daneben liege, aber wenn wir von Medienpädagogik sprechen, sprechen wir doch wahrscheinlich auch von Medienkritik. Also von einem konstruktiven Austausch auch mal mit dem, was ich vor mir habe, weil wir sprechen natürlich auch immer wieder von der vierten Gewalt, ne? Medien als die eine Gewalt, darf man nicht vergessen. Und das ist natürlich die große Frage, ne? Ich stelle mir jetzt vor, wie ist dein Arbeitsalltag? Wie kann man so das ein bisschen platzieren? Du wirst wahrscheinlich auch mit vielen neuen Methoden und Herangehensweisen arbeiten und vielleicht sogar müssen, weil wir reden ja vielleicht auch von Big Data und wir redeten, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin schon lange aus dem Diskurs raus, digitales Ich oder es hieß mal der gläserne Mensch oder irgendwie so.
Digitale Fünfspuren und so weiter, genau.
Im Endeffekt, ich versuche den Rahmen nicht zu sprengen, aber du hast es ja auch von Videospielen. Es gab ja, ich weiß nicht, Second Life oder wie es hieß oder so, Facebook. Und ist ja eigentlich egal, ne? Egal, was da für ein Name draufsteht, ist ja alles im Endeffekt sehr ähnlich. Die Idee des Ganzen ist ja, ich habe eine gewisse Identität, die habe ich im Internet, die habe ich hinter einer gewissen Anonymität. Das meine ich jetzt nicht mal negativ, das ist ein gigantisches Thema, das will ich auch nicht aufmachen. Aber ich möchte ja etwas sein, ich möchte etwas darstellen. Wenn ich jetzt überlege, sowas wie Facebook, Instagram und Co., man hat ja gewisse Social Profiles, ne? Also ich habe ja mein eigenes Profil, das komplett mit den sogenannten sozialen Medien verknüpft ist. Das kann ja auch mal LinkedIn, Xing, ähnliche Berufsportale sein. Ich bin eine Person, die sich irgendwo öffentlich darstellen möchte. Immer wieder ganz witzig, wenn man sich mal überlegt, wie lief das denn früher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer in die örtliche Stadtbibliothek ging und da mal 5 Seiten Lebenslauf hingelegt hat und gesagt hat, das bin ich, schau dir das an, bitte bewerte mich. Natürlich ein bisschen Sarkasmus hier dabei. Aber es ist schon interessant, ne, wenn wir überlegen, dass es Staatssysteme gab früher, gerade auch im geteilten Deutschland, die hätten sich die Finger geleckt nach dieser Informationsflut. Und im Endeffekt, natürlich ist das eine andere Ebene, das muss man einordnen können. Aber im Endeffekt haben wir heute eine dermaßen gigantische Informationsflut, dass wir auch hier von Big Data sprechen können. Und ich weiß im Endeffekt alles über meine Nachbarn, wenn ich das denn weiß. Und wir hatten auch in einer anderen Folge, da nochmal ein kleines bisschen Eigenwerbung, natürlich Fälle dabei, die dann einfach zur Kriminalität aufgerufen haben. Man wusste, der Geschäftsführer ist im Urlaub. Man wusste durch die Frau und deren Social Media, ja, die sind jetzt auch extrem weit weg, da passiert jetzt erstmal gar nichts. Und sie hat natürlich noch gepostet, was sie da für eine Sicherheitsanlage hat und dass man die ganz einfach im Endeffekt hacken könnte, weil sie eine Werbepumpe da stehen haben, die nicht geschützt ist. Das ist ja der andere Part. Da sind wir aber schon wieder bei Erwachsenen. Da, wo, ich will nicht sagen, es ist zu spät, da kann man auch noch was machen, aber die wissen zumindest, dass sie dafür auch belangt werden können und manchmal ist man halt selber schuld. Aber gerade diese Kritik der reinen Vernunft, ne, so hieß es ja auch mal schön, aber diese Kritik an Medien, wer hat denn da Verantwortung, wenn ich dich mal so fragen darf? Das kann ich ja nicht alles einem Lehrer zuschieben und sagen, hey, hättest du meiner Tochter nicht beibringen können, sie soll keine Nacktbilder von sich ins Netz stellen.
Nee, da eben ja nicht alleine die Schule, sondern natürlich ja auch die Eltern in der Verantwortung. Ich habe immer mal gesagt, die Verantwortung übernehmen die, die die Medien zur Verfügung stellen. Und letztendlich in dem Moment, wo ich als Elternteil meinem Kind Medien zur Verfügung stelle, und das sind ja wieder andere Medien wie das, was die Schule zum Beispiel nutzt. Also wenn ich meinem Kind erlaube, dieses eine oder andere Medium zu nutzen, trage ich die Verantwortung und muss eben schauen, ja, auf was musst du achten oder pass hier auf oder pass da auf oder erklären. Also wir wollen ja nicht immer nur von Gefahren sprechen. Wir können ja auch auf Chancen, wir können ja auch sagen, okay, du darfst jetzt irgendwann TikTok oder du darfst jetzt irgendwann Instagram, aber schau doch mal, dass du vielleicht ein Profilbild nimmst, wo du nicht vollständig gut drauf zu erkennen bist. Wenn du Bilder machst, dann guck doch mal, dass du das nicht unbedingt aus deinem Zimmer raus machst oder dass man unbedingt nachvollziehen kann, wo du bist. Und wenn wir in Urlaub fahren und du hast ein öffentliches Profil, dann schreib bitte nicht, bin jetzt am Flughafen, juhu, 2 Wochen Urlaub, sondern schau, wer ist der Empfängerkreis, wer kann was sehen bei einem privaten Profil, wenn ich genau weiß, wer welche Informationen hat und so weiter, das ist ja auch wieder was anderes. Also letztendlich, na klar, es ist nicht allein die Schule. Die Schule hat aber den Vorteil und deswegen plädiere ich ja doch für die Schule, eben alle zu erreichen. Im Elternhaus ist es natürlich ja dann doch ein Flickenteppich. Welche Eltern haben die Zeit, die Muße und die Lust, sich mit den Kindern dahinzusetzen? Und dann kommt im Elternhaus noch was anderes dazu. Haben die Jugendlichen Bock drauf, dass die Eltern ihnen sowas sagen? Und das ist ja, das kennen wir ja auch, Eltern, ach ja, was Mama und Papa sagt, da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man als Externe, genau, auch in Schulen oder so mit den Kindern arbeitet, dann hat man nochmal eine ganz andere Stellung. Aber das ist natürlich das, was du sagtest, natürlich spielt es eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist auch dahingehend auch ein ganz wichtiger und sensibler Punkt, also gerade auch was das Thema Identität angeht. Also würden sich manche in ihrer anonymen Identität nicht so sicher fühlen, gäbe es vielleicht weniger Cybermobbing oder weniger Hass im Netz, ja. Und auf der anderen Seite sich ausprobieren, ist natürlich ja auch gerade im jugendlichen Alter was zu einer ganz normalen Entwicklung gehört. Und da ist natürlich das Thema Social Media ein tolles Instrument aus ihrer Sicht, aber auch ein gefährliches Instrument, zu schauen, wie wirke ich, wenn ich ja vielleicht mal andere Klamotten anhabe, wie wirke ich, wenn ich jetzt vielleicht ein TikTok-Video mache, wo ich jetzt hier einen schönen Tanz mache, wie kommt das bei anderen an und da vielleicht auch die Grenzen, die vielleicht auch bekannt sind, auch da, es ist wieder die Psychologie, die auch dahinter steckt, wie spiele ich einfach da ein bisschen mit und rutsche dann so langsam eben vielleicht auch dahingehend, dass es dann eben auch in eine gefährliche Richtung gehen kann, genauso wie Schönheitsideale, die ja auch da ein großes Thema sind. Oder ja eben auch Meinungsbildung. Also das natürlich ja auch ganz klar. Und da haben wir ja auch Thema Fake News, Verschwörungstheoretiken und so weiter. Und da sind auch oftmals Eltern ganz hilflos. Das hat nicht unbedingt auch was mit der eigenen Erziehung oder Medienerziehung zu tun, sondern ich kenne auch ganz viele Fälle, wo ich sagen würde, boah, die Eltern, die haben bestimmt absolut ihr Bestes getan und versucht, das Kind bestmöglichst zu begleiten, aber das Kind irgendwie aufgrund von irgendwelchen Social-Media-Themen, wo sie da irgendwie reingerutscht sind, irgendwie der Meinung ist, sie hat jetzt psychische Probleme und die Eltern sind das Allerletzte und also was wirklich da über die Social-Media-Kanäle das Kind vielleicht dahin getrieben hat.
So. Und ich glaube, das, was auch ganz wichtig ist, sind 2 Begriffe, die man tatsächlich auch an der Stelle einfach trennen muss. Verstehen und Verständnis. Ne?
Absolut.
Weil, ich meine, gut, ich bin jetzt 37, ich würde mich jetzt einfach mal im mittleren Alterssegment so einordnen mittlerweile. Ich werde ja schon gesiezt von Schülern, das tut auch manchmal weh. Aber man merkt an einer Stelle wirklich eins, dass, also ich spreche jetzt mal aus meinen Augen, aus meiner eigenen Sicht und aus meinen Erfahrungswerten, Ich verstehe das Ganze eigentlich schon so, dass man sagt, wir wollen ja Kindern und Jugendlichen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien und vor allem mit digitalen Medien mitgeben und das am liebsten von Anfang an. Das ist halt schwierig, weil unsere Welt ist nun mal, also gerade unsere Welt, unsere, wo wir hier wohnen, wo wir leben, in, ich sag mal Zentral- und Mitteleuropa, die ist ja zunehmend digitalisiert und das hat eine gigantische Bedeutung, die wir mittlerweile kaum einschätzen können. Du hast gerade ja schon so angerissen, ne? Wer bin ich, was ist mein digitales Ich? Bin ich denn die Person, die halt influenced beispielsweise oder ist das alles eine Scheinwelt? Wir kennen das ja alles, das sollen andere Leute bewerten. Aber mir ist ganz wichtig, auch von einer gewissen Reflexion und Eigenständigkeit, gerade bei der Nutzung der Sachen zu sprechen. Und ich habe da auch nochmal tatsächlich was mitgebracht, auch wieder aus dem Datenkeller gefischt. Und zwar gibt es eine Studie, die ein bisschen genau darauf den Finger legt und sagt, schauen wir uns das doch mal an. Wie ist das denn gerade bei Schülern? Kennst du denn die ICILS oder die ICILS? Ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht. Sagt dir das was, Michael?
Ja, sagt mir was.
Genau. Dann vielleicht für alle Zuhörenden. Das ist eine internationale Studie, die quasi genau das einfach mal messen möchte im internationalen Vergleich. Da sind Schüler und Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe einfach mal genommen worden und man hat ja gewisse Computer- und informationsbezogene Kompetenzen mal verglichen und geguckt. Die wurde bei der Universität Paderborn quasi mal wieder mitbetreut unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Birgit Eichelmann. Ich werde das auch später in den Shownotes verlinken. Und es gibt, ja, wie soll man sagen, diese Studie hat mehrere Herausforderungen offenbart mit Blick auf unsere deutschen Schüler und Schülerinnen. Das waren eigentlich drei große Punkte. Punkt 1, wir haben eine Kompetenzlücke. Rund 40,8% der deutschen Achtklässler erreichen nur die unteren Kompetenzstufen 1 und 2. Also übersetzt, das ist wirklich das niedrigste Niveau in dieser Studie. Dies bedeutet, dass sie grundlegende digitale Fähigkeiten wie das Finden, Anklicken und grundlegendes Bedienen von Anwendungen beherrschen, jedoch nicht in der Lage sind, Informationen kritisch zu bewerten oder produktiv weiterzuverarbeiten. Michaela, ganz witzig, das passt zu unserem ersten Part. Ne? Das, was ich vermutet habe, hat diese Studie einfach, leider unterschrieben. Und wenn dazu kommt, dass wir wissen, dass die meisten Schüler nicht mal rückwärts laufen können im Sportunterricht. Der zweite Part, geringe Leistungsspitze. Nur etwa 1% der Schüler erreicht die höchste Kompetenzstufe 5, was auf einen Mangel an digital exzellenten Schülern hinweist. Und der dritte Punkt, da wurde mir ein bisschen anders, schulformabhängige Unterschiede. Schüler an Gymnasien erzielen mit durchschnittlich 559 Punkten signifikant höhere Ergebnisse als ihre Altersgenossen an anderen Schulformen. Hier liegt der Durchschnitt bei nur 472 Punkten. Dieser Unterschied spiegelt eine Bildungsungleichheit wider, die eng mit sozial- und herkunftsbezogenen Faktoren zusammenhängt. Im Endeffekt leider, Michaela, das, was du auch gesagt hast, was wir das letzte Mal hatten, wir haben es wieder ein bisschen von Habitus. Ne? Was habe ich für ein Umfeld? Was habe ich für eine Umwelt? Wer trägt die Verantwortung? Wer kann die Kinder, es geht ja hier um Achtklässler, also wirklich nochmal gesagt, nicht wirklich mündige Erwachsene. Wer kann die halt unterstützen, dass wir die halt nicht auf Neudeutsch lost haben, sondern nehmen sie an der Hand, begleiten sie und können wirklich schauen, wo geht das hin? Wir hatten es ja, es gibt Entwicklungen, ne, wie Digitalpakt Schule, es gibt Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie. Alles hat irgendwie die Digitalisierung an Schulen ja doch beschleunigt und du hast es gesagt, der Fokus lag auf, der Verbesserung der technischen Ausstattung. Ne? Das ist toll, das ist ein super erster Schritt. Ja. Aus 5 Geräten wurden mittlerweile 10 Geräte, das ist wirklich toll.
Hilft aber nichts, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann und was man Cooles damit machen kann.
Ja. Und ich sag mal so, isolierte Investitionen in Technik sind nicht ausreichend. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass du heute da sitzt, wirklich auch das Gespräch mit mir suchst und wir über dieses Thema mal sprechen können. Weil ich glaube, das ist jetzt auch meine naive Vorstellung, wir brauchen ja vielmehr einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wollen das Pädagogische, das Didaktische eingebettet haben mit den digitalen Medien. Das alles muss stärker sein, weil was will ich denn im Endeffekt haben als Gesellschaft, als Vater? Ich will ja, dass Schüler später unabhängig von sozialem Hintergrund etwas erreichen können.
Ja, also reflektieren.
Im Endeffekt ist das ja auch das, was wir eigentlich immer wieder mitgegeben haben in unserem Land, was ich auch eine schöne Sache finde, auch wenn ich weiß, die stimmt nicht zu 100%. Eigentlich ist es egal, wer du bist, wo du herkommst. Es geht darum, was möchtest du tun? Wer sind die Leute um dich rum? Wie können wir dir helfen, dich zu entwickeln, zu entfalten, der Erwachsene zu werden, der du werden möchtest und das Ganze weiterzugeben? Ne? Mhm. Ist halt immer die riesengroße Frage auch, ja, wie sensibilisierst du Leute dazu? Aber bevor wir da weitergehen, einfach nochmal an dich gefragt, trifft das auch so ein bisschen deinen Erfahrungswert, wo du sagst, ja, das ist es exakt oder hast du ganz andere Einflüsse miterlebt?
Also gerade als du eben so den Bildungsanspruch oder den Bildungsbereich so angesprochen hast, kam mir direkt eine Geschichte in den Sinn, wo ich wirklich auch Schwierigkeiten hatte, dem zu folgen. Also ich war an einem Gymnasium in einer 5. Klasse, kurz nach den Herbstferien, und es gab eine WhatsApp-Gruppe, und es gab in dieser WhatsApp-Gruppe ja, das konnte man schon Mobbing bzw. Cybermobbing in dem Fall dann eben, oder die Mischform, weil es ja schulisch und online war, schon von sprechen. Und es war ein Klassenelternabend. Da waren tatsächlich fast alle Eltern da. Aber das Ergebnis dieses Abends hat mich so ein bisschen schockiert, weil auch da, ja, war quasi der Tenor: Wir können jetzt hier nicht beschließen, diese WhatsApp-Gruppe der Kinder dicht zu machen, weil wir müssen die Kinder erstmal befragen, ob sie damit einverstanden sind, ob es okay für sie ist. Wir können das jetzt quasi nicht über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden. Und das fand ich, also es war für mich nicht gut nachvollziehbar, warum man so jungen Kindern, die ja damals war tatsächlich WhatsApp auch noch ab dem Mindestalter 16, nicht sagen kann, und es geht ja hier auch um Schutz, also es geht ja auch hier um den Schutz der Kinder, warum man da nicht sagen konnte, ja, wir machen das Ding jetzt dicht und stärken irgendwie mal und gucken, dass wir das Ganze aus der Welt bekommen. Aber was du ja angesprochen hast, waren ja letztendlich die Kompetenzen im Umgang, aber das so ein bisschen. Ja, ich finde, oder auch so die Kompetenz. Also ich sehe das vielleicht jetzt nicht unbedingt so. Also ich gerade auch im Gymnasien, ist man manchmal in Computerräumen, die sehr verwaist sind, die sehr selten besucht werden. Und dann gibt es eine Aufgabe am Computer und das heißt, fahr doch mal den Computer hoch. Und dann machen die den Bildschirm an und sagen, geht nicht. Der geht nicht, weil sie irgendwie überhaupt nicht checken, dass sie den Computer anmachen müssen. Also das ist zum Teil die Bildungsschicht, aber auch nicht, also kann ich so jetzt nicht sagen, dass es da wirklich so signifikante Unterschiede gibt. Das vielleicht an der Stelle jetzt noch, um da jetzt, ja, es ist eine andere Elternschaft, aber es heißt nicht, dass Eltern aus einer anderen Bildungsschicht ihre Kinder mehr begleiten. Oder so. Kann ich da gar nicht so unbedingt sagen. Es ist
Oder weniger.
prozentual vielleicht mehr, aber ich kann nicht sagen, dass ich damit zufrieden bin. Dass es ausreichend ist. Genau, oder weniger. Also ich meine, da kann man ja vielleicht sagen, okay, es ist auch berufliche Background, der da vielleicht auch eine große Rolle spielt, weil eben ja. Ja, da der Bildungsstand höher ist und da vielleicht ja noch weniger Zeit für die Kids vielleicht auch da ist, ne?
Mir kommt gerade auch ein ganz spannender Gedanke, vielleicht für alle Zuhörenden sei kurz erklärt, wie kommt denn jetzt der Podcast-Typ da auf die Idee schon wieder mit Pädagogik an? Ich habe tatsächlich in der grauen Vorzeit mal Erziehungswissenschaften studiert, da ging es aber eigentlich um Erwachsenenpädagogik, deshalb finde ich es immer umso spannender, wenn wir über Kinder sprechen. Und natürlich in diesem Umfeld der Technik und Digitalisierung ist es ein brennendes Thema. Ich halte es kurz und knapp, ich möchte aber ein kleines, ich nenne es mal Gedankenexperiment, einfach mitgeben. Gerne auch an dich, Michaela, du wirst es bestimmt kennen. Es gab mal eine furchtbare Person, der aber ein ganz interessantes Buch geschrieben hat, Jean-Jacques Rousseau. Und der schrieb damals E-Mail oder über die Erziehung. Das war ein fiktiver Erziehungsroman. Und die Idee war, wir begleiten ein Kind, den jungen E-Mail, vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenleben. Der spannende Punkt ist aber, also das Ziel dahinter, E-Mail soll ja ganz autonom ein Individuum werden, frei von gesellschaftlichen Zwängen, sich selbst wirklich gehorchen, fähig sein, sich dem damaligen Gesellschaftsvertrag bewusst anzuschließen. Also ich nehme das Kind, isoliere es, erziehe es groß mit dem Wissen, das es gibt, aber ohne jeglichen Einfluss, ne? Dann begleiten wir das Kind durch die 5 Entwicklungsphasen, die damals bekannt waren. Erste Kindheit, die zweite ist die natürliche Entfaltung der Sinne ohne frühzeitliche Gesellschaftseinflüsse, Erfahrungserlernen in der Natur, Pubertät mit moralischer, sexueller Reifung und schließlich die Erwachsenenphase, wo er dann eine Gefährtin findet und so weiter und so weiter. Das hatte pädagogische Prinzipien. wirklich, ich halte es ganz kurz, keine Angst. Ja. Wir reden vom Eigenwert der Kindheit. Ne? Also es soll eigenständig sein, nicht verheizt werden, soll nicht zu schnell erwachsen sein, soll Kind bleiben. Der zweite Punkt, negative Erziehung. Wir schützen das Kind vor allen gesellschaftlichen Einflüssen. In Rousseaus Welt sind die vor allem schädlich, damit das Kind eine Urteilskraft hat, ne? Damit es selbst Entscheidungen trifft. Der dritte Punkt, das Erfahrungslernen. Es geht nicht um Belehrung, sondern es geht um eigene Erfahrungen, die erworben werden. Und der vierte Punkt, das war auch der wichtigste, wo sich dann aber die Kinder oder anders die Geister später auch drüber gestritten haben, individuelle Entwicklung und praktische Orientierung, also kindgerechte Förderung, intensives Mitdenken, Verstehen im Vordergrund. Warum das Ganze und warum erzähle ich das? Imai wird systematisch auf sein Leben in der Gesellschaft vorbereitet. Der entwickelt quasi Empathie, der kriegt so, ja, Spoiler Alert soll man glaube ich sagen, also er entwickelt Empathie, moralisches Urteilsvermögen, lernt Mitgefühl, erlebt Freundschaften und wird allmählich zu einem Teil einer Gesellschaft, während er gleichzeitig seine individuelle Freiheit bewahrt. Das war damals bahnbrechend, ne? Das Buch ist 1762 rausgekommen, ich habe es hier sogar noch liegen. War natürlich bahnbrechend. Ne? So hat damals niemand die Welt verstanden. Und dann natürlich noch ein französischer Gelehrter, der das Ganze reformieren will. Wie gesagt, die Hintergründe und auch wie er Frauen gesehen hat, das ist heute nicht mehr aktuell, finde ich auch gut. Will ich mich auch ein bisschen distanzieren. Ne? Aber diese Idee der Pädagogik, dass ich mit Überzeugung echte Bildung aus Freiheit, Erfahrung, moralischem Erwachen entstehen lassen kann und das nochmal vertiefen kann, ist natürlich total spannend. Und all das jetzt auf unser Thema mit Medienkompetenz gemünzt. Ich glaube, ich habe am Wochenende mal was zu tun und schreibe so einen zweiten Teil dazu.
Genau, mach das mal. Die heutige
ich finde es total spannend. Ne?
Ja,
wie total. Würde sich ein Kind entwickeln wie Imai, wenn wir ihn da komplett rausziehen, geben ihm aber wirklich mal exakt diese Möglichkeiten. Ja, was würde passieren? Wäre es auch da vielleicht nochmal die Studie aus dem ersten Teil gezogen, die Jim-Studie von 2024? Werden wir auch hier in den Shownotes verlinken. Die hatte ja so KI quasi beleuchtet, ne? Wir hatten das von Fake News und so weiter. Die hatten aber auch mal drauf geguckt, wie nutzen denn eigentlich Schulkinder die KI, also die OpenAI hier. 65% für Schule und Hausaufgaben ist ein Thema für sich. Ne? Ob Hausaufgaben jemals einen Sinn hatten, sollen andere Leute bewerten, die das auch wirklich beruflich gerne machen wollen. Aber natürlich ist es vielleicht eher der kritische Umgang mit Schule und Hausaufgaben. Ne? Also wie finde ich eine Lösung? 52% sagten zum Spaß, 43% sagten zur Informationsbeschaffung. So, all das nehme ich jetzt mal, pack es komprimiert in ein kleines Paket, mach eine Schleife drum, drückst du in die Hand und frag dich, was denkst du dazu?
Puh, ganz kurz vielleicht noch, weil du gerade das Buch jetzt angesprochen hast und dieses Kindbleiben, da kam mir sofort so in den Sinn, also gerade was so ja, diese Entwicklungsphasen denn dann angeht, letztendlich können wir das super in die heutige Zeit packen, denn ich habe so ein bisschen in der Grundschule diesen Begriff irgendwann geprägt oder gesagt, zwischen Teddybär und Smartphone. Weil Kids letztendlich ja noch in einer total kindlichen, spielerischen Entwicklung sind, was total schön ist. Und wir sie eben in dieser, ja, in dieser Phase einfach ja, ja, möglichst lange und schön unterstützen können, auch mit Medien. Aber wenn wir jetzt das Smartphone nehmen und jetzt nicht das Smartphone oder wir können jetzt, ich könnte jetzt mal sagen, zwischen Teddybär und Social Media und schauen uns jetzt die Social Media Angebote an, stecken sie so, ja, zwischen meinem Teddybär, den ich abends noch drücken muss, damit ich gut einschlafen kann und muss mich aber mit der Erwachsenenwelt des Social Media auseinandersetzen. Und da ist eine Diskrepanz, die für mich da absolut besteht, wo ich sage, das passt nicht. Und deswegen ist das vielleicht gerade als Querverweis dahin ganz, ganz gut. Genau. Und jetzt wolltest du noch, genau, zum Thema KI oder jetzt hatte ich gerade irgendwie so ein bisschen den, pack nochmal deine Schleife aus, sag mir, was im Paket ist, pack die Schleife wieder drauf und dann steige ich wieder voll ein.
Genau, es ist quasi... Ich überlege gerade, dass ich auch nochmal richtig zusammenfasse. Ist auch wieder ein paar Wochen her. Rousseau wollte ja quasi zeigen, wie eine natürliche Erziehung im Gegensatz zu künstlichen und formalen Erziehungen der Gesellschaft es ermöglichen, trotzdem sozial, moralisch und rational zu werden. Mhm. Quasi halt auch so ein bisschen kritischer Geist zu sein und ursprünglich der Natur treu zu bleiben. Und ich habe mir überlegt, wenn wir genau das nehmen und das münzen würden auf das heutige Thema, dass die Kinder ja alles quasi bekommen, wie drücke ich es aus? aber natürlich auch diesen gesellschaftlichen Druck haben, ne? Seien es Influencer auf irgendwelchen Plattformen, seien es Bilder, die einfach nicht die Realität zeigen, die eben einfach nur eine wunderschöne kleine Welt darstellen und sagen, alles ist toll und das, was es ja durchspiegelt, ne? Dahinter hast du ja so eine Art Social Mobbing. Wenn du nicht so lebst, dann hast du halt nicht diese Ebene, du bist nicht gleich. All dieses Negative, ne? Wir reden immer von diesen Fake-Idealen im Endeffekt. Das finde ich eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ne? Hätten wir jetzt E-Mail und würden den genauso groß ziehen und werfen ihn später als, ja, ich glaube, er war dann im Buch halt schon nach der Pubertät, so Mitte 20, in die Gesellschaft rein, wie würde er sich wahrscheinlich entwickeln? Würde er das genauso sehen? Würde er das komplett anders sehen? Würde er vielleicht sogar Fake News erkennen? Ganz spannender Denkansatz. Ne?
Wenn er dahingehend begleitet wird, ja, letztendlich ist es ja genau der Ansatz, den wir haben. Wir wollen Kinder stärken. Wir wollen sie verstehen, wir wollen ihnen das Verständnis geben, wir wollen sie vielleicht nicht ganz aus den gesellschaftlichen Zwängen oder wir wollen sie zumindest aufklären über die gesellschaftlichen Zwänge, sodass man eine Verantwortung für sich selbst übernimmt und ein reflektierter und bewusster Umgang einfach damit ist, sodass ich um die Hintergründe weiß und ja, den E-Mail dann dahingehend zu befähigen, sage ich jetzt mal, ist ja auch ein schönes Wort, wo wir sagen, wir wollen ja auch die Kinder befähigen, eben trotzdem sich frei entfalten zu können und eben zu sagen, okay, diese ganze Identität oder es hat alles seinen Raum, aber du bist trotzdem du und die Kinder eben dahingehend stärken, das Ganze ja gut irgendwie zu meistern.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Brücke, weil wir sind ja, E-Mail ist jetzt ein Erwachsener, ne? Wir sind jetzt beim Thema Selbstbewertung der Medienkompetenz, da hatten wir es auch im ersten Teil mal kurz davon. Das ist auch wirklich die letzte Statistik, dann schließe ich den Datenkeller für heute wahrscheinlich auch ab. Ich finde nämlich den Punkt ganz spannend. Wir sind jetzt, ich hoffe, alle Zuhörerinnen haben sich jetzt erstmal wieder beruhigt und haben auf gängigen Portalen erstmal wieder geguckt, was ist denn das überhaupt von Rousseau und wer ist das, was soll das? Ich glaube, ein Punkt finde ich da ganz spannend, weil in der Bitkom-Research, die ich ja angesprochen hatte, gab es noch einen Punkt, der passt hier perfekt. Weil wir hatten es ja jetzt von, ich sag mal, Fake News erkennen, ne? Also Desinformation sensibilisieren und auch verstehen, was ist das vor mir, was macht das? Innerhalb dieser Studie haben sie auch dazu ein paar Daten erhoben und lediglich 26%, lass ich nochmal setzen, 26% trauen sich zu, Fake News zu erkennen. Und das in der Welt, ja, ich sag mal, Twitter heißt ja jetzt X und dann gibt es natürlich noch True Social und alles andere, was es da noch gibt. Und wir wissen ja mittlerweile auch, was es da eben schon für gewisse Tendenzen gab und ist ja alles bekannt geworden. Von diesen 26% trauen sich wiederum nur 17%, wie man denn eigentlich so ein manipuliertes Bild oder Video auf einen Blick identifiziert, weil auch das hat sich rasant entwickelt.
Ja, durch KI sowieso, ja. Genau. Du wolltest es gerade sagen, ne? Entschuldigung.
Nein, das ist perfekt. Das ist doch super, wenn du exakt weißt, worauf ich hinaus will. Aber der erschreckende Punkt ist, und das ist jetzt habe ich ein kleines Déjà-vu über dieses Thema, habe ich vor über, oh Gott, 15 Jahren schon mal gesprochen, Deepfakes. 52% gaben an, dass sie mindestens einmal auf ein Deepfake hereingefallen sind. Und wenn man sich überlegt, dass diese Technologie, ich möchte noch mal betonen, wir haben 2025, die Welt ist eine andere. Ich rede über ein Thema, das ich vor 15 Jahren schon mal auf den Lippen hatte. Deepfakes kommen aus der Pornoindustrie. Man wollte irgendwelche prominenten Hollywood-Darsteller auf irgendwelche pornografischen Inhalte setzen und das war was ganz Witziges, ganz Tolles. Industrie hat geboomt, wird es wahrscheinlich heute noch krasser tun. Irgendwann gab es, glaube ich, mal ein Video von Obama und Putin, wo sie gezeigt haben, wie einfach man so ein Sprachmodell entstehen kann. Und das ist alles Jahre her. Und diese Studie ist aus diesem Jahr, Juni 2025, und trotz allem steht da mehr als 50% geben an, dass sie auf einen Deepfake hereingefallen sind.
Ja.
O-Ton.
Ja. Kann sich auch, glaube ich, keiner von freisprechen, gerade mit Technologien wie KI und so weiter, ist es, glaube ich, wirklich immer, immer schwieriger. Und wir schauen ja auch immer so in diese skandinavischen Länder, so auch als Vorbild, was gerade so diese Medienkompetenz angeht. Und dann kann ich dir sagen, also gerade Finnland ist da Vorreiter. Also Finnland sagt, wir schaffen es, dass tatsächlich selbst die Kinder und Jugendlichen kaum auf Fake News reinfallen. Und ich habe mal geschaut, warum ist das so? Da heißt es hier, während in vielen Ländern wenig passiert, hat Finnland tatsächlich etwas unternommen. Seit 2014 wurde Medienkompetenz in den nationalen Lehrplan für SchülerInnen aller Altersstufen aufgenommen. Und sie haben eben auch da das Thema in die Kitas gebracht. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Und das ist, glaube ich, eben auch der Grund, warum das bei uns so ja, fürchterlich abschneidet, sage ich jetzt mal, und auch ja, fürchterlich ist vielleicht das falsche Wort, beängstigend irgendwo auch ist, wo wir sagen, wo geht die Gesellschaft dahingehend hin, wenn wir einfach nicht wissen, wie wir das bewerten können, wenn wir nicht von Fake und Realität unterscheiden können, und das wird ja in Zukunft immer, immer wichtiger. Deswegen ja auch der Punkt, immer früher anzufangen. Und das geht tatsächlich auch im Kindergarten super gut. Und da jetzt vielleicht an der Stelle mal für alle, die sagen, wie geht denn Medienkompetenz im Kindergarten? Wir wollen doch jetzt nicht, dass die Kinder im Kindergarten schon an Tablets abhängen. Nein, abhängen sollen sie nicht. Sie sollen und dürfen Tablets oder Kameras oder Smartphones oder was auch immer, in den meisten Fällen sind es Tablets, aber auch in der Kita nutzen dürfen, aber als Werkzeug nutzen dürfen. Und da fängt nämlich ja auch die Medienkompetenz dann auch tatsächlich wieder an, dass wir sagen können, wenn wir anfangen, mit den Kindern ganz banale Sachen zu machen, keine Ahnung, wir machen einen Ausschnitt von irgendeinem Kuscheltier, fotografieren wir Wahrnehmungsschulung, also ganz viele soziale und Kompetenzen und Kompetenzen überhaupt, die da geschult werden. Hier habe ich ein Stück von einem Kuscheltier. Geh doch mal los mit der Kamera und schau mal, welches Kuscheltier ist das, und fotografiere mir das. Und in dem Moment, wo ich Kindern Tablets in die Hand drücke, fangen die an, sich gegenseitig auch zu fotografieren. Und da kann ich das Thema aufmachen und kann sagen, hey, guck mal, der zum Beispiel Tobi will vielleicht gar nicht fotografiert werden. Du musst ihn erst mal fragen, ob er das überhaupt möchte. Oder ich möchte vielleicht als Erzieherin nicht fotografiert werden und sage, heute habe ich irgendwie einen Pickel auf der Nase, ich habe keine Lust auf Fotos, heute möchte ich nicht fotografiert werden. Oder zeig mir das Bild, ach nee, guck mal, da mache ich eine komische Schnute, das Bild will ich nicht, das lösche ich wieder. Und so können wir ganz spielerisch, ganz nebenbei auch diese rechtlichen Geschichten, welche Rechte habe ich auch als Kind, gerade was Bildrechte angeht eben auch, und kann so ganz nebenbei diese Kompetenzen schulen, ohne irgendwelche Apps nutzen zu müssen und ohne irgendwelche Spiele oder überhaupt irgendwelche Dinge machen zu müssen, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ganz, 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 ganz andere Dinge. Und jetzt zum Thema Fake News zurück. Genau, also in der Kita, es gibt diverse Apps, mit denen man Bilder bearbeiten kann. Und da auch den Kindern da auch ganz auf spielerische Art und Weise lustige Fake-Fotos zu machen, innerhalb von 2 Minuten, wo man vielleicht einfach nur Bilder zuschneidet und mit Größen arbeitet, mit Größenverhältnissen. Also plötzlich sitze ich im Schoß von der Playmobil-Puppe oder der Playmobil-Figur, die wir vielleicht in der Kita haben. Oder in der Ritterburg aus Holz gucke ich plötzlich oben aus dem Fenster raus, weil wir einfach hier mehrere Bilder zusammen gemischt haben und haben die Größenverhältnisse geändert. Also diese Fake-Geschichte kann ich auch da schon im Kleinen einbringen. Natürlich nicht so reflektiert, aber da merkt man schon, okay, nicht alles, was ich sehe, dem kann ich trauen. Und die Kinder sind tatsächlich in der Lage, weil diese Programme, also diese kleinen Apps, die es da gibt, tatsächlich so niedrigschwellig funktionieren und so einfach, übrigens auch mit Hilfe von KI, gerade was das Ausschneiden und so weiter und Erkennen von kleinen Sachen angeht, dass die Kinder ganz eigenständig und selbstständig in der Lage sind, das selbst zu produzieren, also hier produzieren statt konsumieren, und eben auch direkt von Anfang an dieses, okay, das muss nicht alles echt sein, was ich sehe, direkt auf dem Weg mitgeben. Und das ist, finde ich, eine super, super Möglichkeit, um auch mit kleinen Kindern ganz niedrigschwellig, ganz spielerisch eben dieses Thema aufzumachen. Und da können wir von den skandinavischen Ländern tatsächlich noch das ein oder andere abgucken, was sowas angeht. Ja, weil sie eben früh genug anfangen. Und das ist eben schon sehr, sehr wichtig.
Und ich glaube, Auch um nochmal was zu Finnland zu sagen, die machen ja generell viel richtig. Ne? Die sind ja regelmäßig ganz weit oben, wenn es darum geht, glücklichste Länder der Welt. Ne?
Ja.
Du sagst es gerade, soziale Unterstützung, aber auch Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung, geringe Korruption, Alter spielt mit in die Karten. Mhm. Natürlich auch die höchste Selbstmordquote in Europa. Die haben halt auch nochmal Midsommar und was da es gibt.
Ich wollte gerade sagen, das hat aber umwelttechnische Hintergründe.
Die Welt ist komplex. Ja. Aber ich finde, du hast einen ganz spannenden Punkt genannt. Gerade die Allerkleinsten. Natürlich, wir Erwachsenen lernen extrem viel von Kindern. Das tue ich jeden Tag. Ja. Jeden Morgen, wenn mir ins Gesicht gehauen wird und irgendwann kommt mein Papa statt Mama raus. Ich lerne eine ganze Menge. Was die zuletzt gemacht haben, fand ich auch einfach faszinierend. Also es geht auch in eine medienpädagogische Richtung. Sie ist aktuell 15 Monate alt. Sei mal dazu gesagt, das ist schon spannend. Die haben Fotos gemacht von allen Kindern in ihrer Gruppe. Mhm. Da gibt es keine datenschutzrechtlichen Geschichten. Ne? Das, natürlich alles mit AVV und die haben das alles mit Fingerprint selbstverständlich gemacht, wie sich das gehört. Haben natürlich als Eltern bestimmt auch irgendwo unterschrieben. Aber auf jeden Fall, die haben halt Fotos von sich gemacht, haben die ausgedruckt, wie du es gerade sagst, schön kindgerecht und haben einfach eine Sache gemacht. Die haben die Augenpartien ausgeschnitten. Ein bisschen größer, also dass du Stirn und Nase so schon erkennen kannst, haben die hingelegt und dann sollten die Kinder einfach mal gemeinschaftlich, ich meine, das sind 6 oder 7 Kinder in der Gruppe, ihr sagen, wer ist denn hier welches Kind?
Ja.
Hatten die einen Spaß?
Ja.
Die haben auf dieser Ebene verstanden, es gibt das Medium, da läuft einer mit der Kamera und ach, guck mal, ich gucke da rein und Bild. Dann drucken sie das aus, haben den Drucker kennengelernt und im Endeffekt ein fertiges Produkt. Und dann machen sie gemeinschaftlich, sozial und im Endeffekt ja auch pädagogisch wertvoll etwas. Jeder bringt sich ein, jeder kann ein bisschen unterstützen. Sei für die gesagt, die es nicht wissen, die etwas größeren Kinder, die dann so 3 sind, die wollen auch viel mehr so Papa- und Mama-Rollen einnehmen. Ne? Die kümmern sich mehr um die Kinder, um die ganz Kleinen. Und das war total süß zu beobachten. Ne? Dann sind die in ihrer Community, schieben das dann her und sagen, gerade wie du es gesagt hast, da ist der Tobi, da ist die Lisa. Genau. Ah nee, das kann gar nicht sein. Und was ich ganz witzig
finde... Ja, aber fand, da muss ich mein Gegenüber ja auch wahrnehmen und dementsprechend sehen. Und das ist ja eben das, was total wichtig ist. Also letztendlich diese Kompetenz können Medien als Werkzeug super auch unterstützen. Und deshalb, ich dann immer zu viel, wenn das so negativ gesehen wird oder falsch gesehen wird. Negativ, weil es eben viele gar keine Vorstellung haben, was eigentlich zur Medienarbeit in der Kita alles gehört. Das wird so oft falsch verstanden. Das tut mir so leid und ich würde es so gerne rausschreien an alle Kritiker. Und weil da sehen wir nämlich genau diese Dinge und diese Kompetenzen und diesen Spaß. Und da geht es eben nicht drum, man hat irgendwie das Medium benutzt oder ein Tablet benutzt oder wie auch immer, sondern es sind ganz andere Dinge, die im Vordergrund und im Fokus stehen.
Ja. Und du hast es gerade so schön gesagt, ne? Also dieses, im Deutschen gibt es halt keinen schöneren Begriff, fällt mir jetzt leider ein, aber dieses kindlich naive, ne? Aber eher die französische,
offene,
ich sag mal die französische offen, frei, Bedeutung, dieses, genau, dieses weltoffene, unbekümmerte,
total
dieses.
Total schön, ehrliche, auch ehrlich.
Wie kann man Medien halt besser verständlich machen als so, ne? Die sitzen da, kichern sich ihren Popo ab und haben den Spaß ihres Lebens und haben gerade eine neue Entwicklung. Mhm. Und davon können wir halt als Erwachsene auch eine ganze Menge lernen, weil du es gerade gesagt hast. Zusammen, gemeinschaftlich dabei sein, unterstützen, was man da halt alles macht.
Und ohne jetzt kommen wir doch einfach mal. Ohne die Kids wird es ja dann auch nicht gehen. Also ich habe auch schon, das wurde auch dann mal in einem Bericht zitiert, irgendwann mal gesagt, Schüler sind meine besten Lehrer. Also dieses Zusammenspiel. Ich bin ja nicht diejenige, also ich bin eine ganz andere Altersstruktur, und eine ganz andere Generation wie das, was in der Schule sitzt. Und da ist es letztendlich so, ich profitiere von dem, von der Nutzung oder von dem, was die Schülerinnen und Schüler mir berichten, wenn ich nicht wüsste, was gerade up to date ist. Ich sitze ja jetzt nicht den ganzen Tag da und schaue, was gibt's für Apps und probiere alle Spiele aus und guck, wo ist wie was, sondern das ist das Miteinander und auch da das Miteinander. Und das ist eben das Wertvolle in der Arbeit, dass wir also voneinander profitieren und miteinander diese Themen erarbeiten und jeder aus seinem Bereich, aus seinem Erfahrungsbereich, und das ist eben das, was es so wertvoll und so schön macht.
Und lass uns da mal ganz konkret drauf gucken, weil du gibst ja auch Workshops.
Ja.
Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld geguckt und du kannst die Zahl gerne nochmal unterstreichen oder selbst nochmal ein bisschen, bestätigen. Aber das sind ja Hunderte pro Jahr plus Elternabende, die da auf dich zukommen, wo du wirklich mit den Kindern zusammensitzt und Ich habe da Begriffe gesehen, vielleicht kannst du einfach noch mal kurz was dazu sagen. Bebot und Stop Motion, das klingt extrem interessant. Warum ist das wichtig und was ist das?
Okay, das werde ich dir gerne oder den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne erklären. Genau, also der Bebot ist so ein kleiner, ja, ich sag mal so eine Roboterbiene. Also letztendlich ein kleiner Roboter, mit dem man Coding, also Programmieren lernen kann. Und der Bebot wird tatsächlich auch in der Kita oder ab der Kita ganz gerne eingesetzt. Und er hat halt auf seinem Rücken, und er heißt Bebot, also wie die Biene, weil er eben gelb-schwarz ist, und hat auf dem Rücken eben 5 Befehlstasten, nämlich vorwärts, rückwärts, links, rechts, und die Stopptaste und, nein, nicht die Stopptaste, sondern die Play-Taste und eine Pausentaste, so ist es. Genau, und letztendlich geht es darum, den Bebot durch ein, ja, ich sag mal, entweder Labyrinth oder durch so eine Spielmatte irgendwo hinzubringen und eben da über die einzelnen Befehle, die ich ja vorausschauend irgendwie entweder vorausschauend oder durch Ausprobieren für mich selbst erfahre, von A nach B zu bringen oder eben von Start zu Ziel zu bringen. Und letztendlich sind das so die ersten Schritte ins Programmieren. Das ist letztendlich, es gibt ganz viele dieser Roboter-Angebote, da ist die Industrie natürlich auch nicht einfallslos. Es kommt immer wieder was Neues um die Ecke. Letztendlich, das Prinzip ist überall gleich und ähnlich. Es geht letztendlich darum zu verstehen, okay, bei der Programmierung ist es so, dass ich diesem Gerät oder diesem Roboter Befehle geben muss und der Befehl wird nacheinander ausgeführt. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann habe ich irgendwo vielleicht irgendwas übersehen. Das heißt, die Technik ist ohne mich eigentlich auch nichts wert. Also auch das eine tolle Erkenntnis, dass wir Menschen immer ja auch noch eine wichtige Rolle spielen beim Programmieren. Kann natürlich, wenn wir in Richtung KI gehen, das Ganze wieder hinterfragen, inwiefern wir irgendwann überflüssig werden. Aber nein, nicht so ganz. Aber darum geht's letztendlich. Und genau, also das ist das Programmieren. Das Thema Coding ist tatsächlich auch ja ein Thema, was ich sehr, sehr gerne auch in Workshops umsetze, weil ich selber gerne als Thema mache, als Thema habe. Und dann auch gerne weitertrage und eben auch merke, dass das so, naja, man wenigstens als Angebot mal bringen kann, dass Kinder so ein bisschen Technik verstehen lernen, das Programmieren verstehen lernen und meiner Meinung nach dann vielleicht dann auch ein besseres Verständnis irgendwann für zum Beispiel eine Programmierung, Apps sind programmiert, wie funktioniert ein Algorithmus, solche Dinge eben vielleicht dann auch leichter verstehen lernen, wenn sie eben solche Ansätze schon mal haben. Also da gibt es zum Beispiel ja auch den Lego-Roboter, Lego-Spike zum Programmieren, Robo-Wunderkind finde ich ganz, ganz toll. Der Robo-Wunderkind ist ein Roboter, der auch kompatibel mit Lego ist. Da habe ich sogar auch ein Buch geschrieben über den Roboter Robo-Wunderkind. Das ist von der Firma aus Wien. Also die Firma heißt Robo-Wunderkind. Leider haben die sich ja so ein bisschen gegen den deutschen Markt entschieden und sind in die USA ausgewandert und haben da ihren Fokus drauf. Aber es gibt eben, ja, wie ich sage, ganz viele Angebote, die in Richtung Coding, Programmieren gehen. Und das ist eben ja was ich sehr, sehr gerne mache und sehr gerne auch mit den Kindern erarbeite und das natürlich auch mega großen Spaß macht. Stop Motion, genau, also Trickfilme erstellen, letztendlich auch hier ja diese Medienproduktion, also auch hier wieder Hintergründe zu verstehen, wie werden eigentlich Filme gemacht, was ist so ein Stop-Motion-Film, wo begegnet er uns in der Realität, wenn man jetzt zum Beispiel so an Shaun das Schaf denkt oder sowas. Und letztendlich auch da zu sehen, ich kann mit der passenden App oder ja so auch mit dem Hintergrundwissen meine eigenen Stop-Motion-Trickfilme erstellen und da eben was erreichen. Und das ist, glaube ich, auch so das, was es für die Kinder so schön macht. Ich kann ja hier Dinge erschaffen, ich kann selber was erreichen, ich kann ein bisschen knobeln, ich kann mit anderen zusammen Probleme oder jetzt gerade beim Coding so Problemlösungskompetenzen. Wie schaffe ich das, dass er das macht, was ich möchte? Das heißt, da können die Kids auch so ihre eigenen Kompetenzen und Stärken erfahren. Und das ist das, warum ich das tatsächlich auch so gerne in Workshops umsetze. Oftmals leider in außerschulischen Workshops. Innerhalb der Schule ist es tatsächlich so, dass es wirklich da so zu den Medienpräventionsthemen, sage ich mal, wir da gesucht und gebucht werden. Und das andere eher außerschulisch läuft. Was tatsächlich auch ein bisschen schade ist, weil dann eben ja auch wieder nicht alle erreicht werden, sondern dann eben das dann ja auch so ist, dass nur Kinder, die sowieso schon das technische Interesse vielleicht haben, sich zu solchen Angeboten anmelden, während wir in der Schule ja dann wieder alle flächendeckend erreichen. Und das tatsächlich auch ja so ein bisschen das Problem ist, auch gerade die Mädels hier so ein bisschen zu aktivieren. Die Mädchen, die ja da eher nicht so bei solchen MINT-Themen und Programmieren und sowas dabei sind, was ich tatsächlich persönlich sehr, sehr schade finde, dass das immer noch so ein Geschlechterthema ist irgendwie, was das ja die Interessen angeht. Ja.
Ja. Obwohl man auch zum Glück sagen kann, dass es da mittlerweile auch viele Projekte gibt, die wirklich unterstützen. Also ich habe bei der TU Darmstadt tatsächlich ein paar begleiten dürfen, die wirklich MINT-Berufe für junge Studierende, aber natürlich auch für Schülerinnen attraktiv machen wollen. Mhm. Natürlich Big Sister und was es da alles gibt, das wird man schon mal gehört haben, ne? So Tag der offenen Tür für Mädchen auch insbesondere. Genau. Aber das Thema braucht halt vor allem eins, Vorbilder, ne? Role Models, und das muss man immer wieder in den Vordergrund stellen, um klarzumachen, es darf gar kein Geschlechtsthema sein im Endeffekt. Genau. Man muss es nur attraktiv machen, und ich finde es toll, was du tust, ich finde es toll, wie du es erklärt hast, und mir ist währenddessen noch eingefallen, für die etwas größeren gibt es auch Spiele, wo man beispielsweise Coding lernt. Ne? Da gab es früher so Klassiker.
Es gibt ganz Core viel. War, es gibt ganz viel, Alex. Also da gibt es wirklich so massige Angebote. Ich kenne bestimmt nicht alle. Also es ist wirklich da ganz, ganz vieles in der Art verfügbar. Ja.
Ich mag
sogar,
nur eins
sogar
nennen,
von der Maus.
Super. Genau, ich mag nur eins nennen, das passt ganz gut zur Maus. Ich mag nur eins nennen, wir werden nicht bezahlt, ne? Das ist komplett meine persönliche Meinung. Aber es gibt ein wirklich tolles Spiel, ich sag mal, wo Core War Tis 100, Human Resource Machine wirklich auf echtes Programmieren aus sind, also wirklich Programmsprache lernen. Mhm. Gibt es ein relativ modernes, das heißt Riot True Learn, Klammer auf, Klammer zu. Und im Endeffekt lernt man darüber maschinelles Lernen, aber über einen der schönsten Wege. Man ist quasi eine Person, man ist ein Entwickler und man hat eine Katze und merkt, die Katze kann irgendeine Sprache da reinschreiben in den Computer und du willst diese Sprache lernen. Also hast du eine Cat-to-Human-Translation und baust dieses System und verstehst nach und nach, was ist maschinelles Lernen. Mhm. Und sowas, es muss nicht das Spiel sein, natürlich nicht, auch wenn es ganz toll ist und Spaß gemacht hat, sowas müsste man doch eigentlich in einer gewissen Klasse, ab einer gewissen Altersstufe einfach mal platzieren.
Genau, absolut.
Einfach um spielerisch mal näher zu bringen, das ist kein Hexenwerk.
Genau, und auch verpflichtend. Verpflichtend für alle, um vielleicht auch, damit auch die Mädels vielleicht merken, okay, das könnte mir auch Spaß machen. Ja, und das ist eben, und das ist ganz oft, die Schulen haben ganz oft AGs, aber das ist auch wieder so eine freiwillige Sache. Und deshalb, sind da tatsächlich die Mädchen nicht so dabei. Deswegen habe ich mich ja auch so stark gemacht und habe in dem Projekt Roberta vom Fraunhofer-Institut mich damals schon zertifizieren lassen, wo es eben darum ging, das Programmieren auch mit einem Lego-Roboter, mit einem größeren Mädchenanteil eben durchzuführen, was sich aber tatsächlich als echt schwierig herausstellte. Also ich habe dann irgendwann auch reine Mädchenkurse versucht anzubieten. Das habe ich dann tatsächlich nur geschafft, indem es irgendwie dann eine Tanzperformance war und wir mit den Robotern gemeinsam getanzt haben und die dann eben in Klamotten gesteckt haben und so. Also das Geschlechtsspezifische spielt für mich immer ganz überraschend tatsächlich immer noch eine große Rolle. Wo die Medien wahrscheinlich auch wieder nicht ganz unschuldig dran sind. Ich sage nur Ritter und Prinzessin, ne?
Liebe Mädchen, wenn ihr zuhört, bitte studiert MINT-Fächer. Es ist toll, es macht Spaß,
es macht mega viel Spaß.
Und vor allem könnt ihr das Land wieder aufbauen, weil die Männer fahren es an die Wand. Anders darf man es ja eh nicht sagen.
Genau.
Ja, Naja, das sind die Punkte. Und klar, du hast es gerade schon gesagt, aber ich glaube, größter Mehrwert bei den Dingen ist doch wirklich wahrscheinlich das aktive Machen.
Ja, ja,
dass man wirklich auch mal ins Machen kommt, ins Doing und das halt gemeinsam.
Und ganz wichtig eben, diese Medien produzieren, Medien selbst verstehen und selbst ja was erschaffen, das Erfolgserlebnis einfach auch da zu haben. Das ist doch auch ein super Mehrwert. Und da eben ja auch nebenbei ganz spielerisch Kompetenzen fürs Leben zu erlernen, muss man ja dann auch so sagen. Auch da sage immer, ihr arbeitet im Zweierteam. Und wenn ich noch so viel Technik habe, keiner arbeitet alleine, sondern wenn, dann macht ihr das im Zweierteam, um einfach auch da der Teamwork und die Zusammenarbeit da eben auch zu fördern. Ne? Das genau. Und ich habe auch zum Thema Stop Motion auch ein Buch geschrieben. Das ist im Verlag Willy erschienen, und zwar Stop Motion für Dummies. Das ist immer die Dummies-Reihe. Ich finde das immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich so höre, für Dummies, denke ich immer, Dummies sollte eigentlich anders benannt werden, aber es ist doch eine sehr erfolgreiche Bücherreihe. Und da ist eben das Stop-Motion-Trickfilme selbst erstellen erschienen Anfang letzten Jahres. Und das ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und richtet sich, wie auch das Robotikbuch, und das war auch so ein bisschen mein Wunsch, eben direkt an die Kinder. Also ist kein Buch, was irgendwie so trocken einfach nur erklärt, sondern soll die Kinder an die Hand nehmen und eben die Kinder befähigen und die Schritte eben, damit die Kinder das auch alleine machen können. Im besten Falle natürlich auch mit den Eltern zusammen, aber dass Kinder eben auch alleine damit zurechtkommen und wenn sie dann alleine sind und keiner mitmacht, trotzdem ihre Erfolgserlebnisse haben und die Kompetenzen erwerben.
Das hast du schön gesagt. Der Weg ist ja auch das Ziel. Ne?
Genau.
Alleine beim Programmieren geht es ja meistens auch gar nicht darum, was am Ende rauskommt.
Ja.
Und der Rechenweg war schon immer das Wichtigste bei der Matheprüfung.
Genau, ja.
Aber du hast das gerade gesagt, wenn die Kinder das zusammen machen, lass uns nochmal auf die Erwachsenen gucken. Ne? Thema Netzwerken, Zusammenarbeit. Du hast ja vorhin schon Roberta angesprochen. Mit welchen Partnern arbeitest du denn noch zusammen? Und was macht denn diese Kooperationsprojekte gerade so stark?
Wow, es sind super viele Partner, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammenarbeite. Was wirklich ein sehr, sehr langjähriger Partner ist, sind eben diese Schülerworkshops der Verbraucherzentrale hier in Rheinland-Pfalz. Mit denen arbeite ich schon seit 2009 zusammen. Das heißt, wirklich schon eine ganz, ganz lange Zeit. Dann der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, der bietet eben auch diese Schülerworkshops an. Das mache ich schon seit 2012. Und dann gibt es natürlich so Partner wie der Blickwechsel e.V., der ja auch deutschlandweit tätig ist. Und ich habe es schon auch im ersten Teil des Podcasts schon mal benannt, die GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Das ist letztendlich ein Dachverband für Medien- und Kommunikationskultur. Es sind ganz, ganz viele Medienpädagogen deutschlandweit, die sich da zusammenfinden. Und wir haben einmal im Jahr unser großes, wir nennen es immer Klassentreffen, wo wir zusammenkommen über 3 Tage und ein Forum abhalten, immer in einer großen deutschen Stadt. Und das ist immer total schön. Und wir geben unser Wissen untereinander gerne weiter. Es werden Experten eingeladen aus Wissenschaft und allen möglichen Bereichen. Aber in diesem Verband sind natürlich auch alle Entscheidungsträger zum Teil eben auch mit drin. Es gibt auch ein Kuratorium aus ganz vielen Bereichen. Politik könnte, glaube ich, ein bisschen mehr vertreten sein, aber letztendlich alles auf Augenhöhe. Und das ist eben das, was es da so schön und so spannend macht. Also, dass wir da sagen können, es ist ein riesengroßes Netzwerk. Und was ich da wirklich liebe, ist, es ist nichts Kurzfristiges. Es sind langjährige Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, aber tatsächlich auch freundschaftliche Beziehungen. Und wenn man so viel arbeitet, weil es so viel Spaß macht, tatsächlich, muss ich sagen, und man ja relativ wenig Freizeit hat und natürlich im Arbeitskontext da mit ganz vielen auch Personen zusammenarbeitet, dann entstehen natürlich auch Freundschaften. Und das ist eben auch so das, was eine gute Kooperation dann eben auch ausmacht. Also ein Begegnen auf Augenhöhe, es gibt kein Konkurrenzdenken. Wenn man Anfragen bekommt und kann sie selber nicht bedienen, dann geht es ins Netzwerk rein und dann sagt man hier, wer hat Zeit, wer hat Lust, wer hat die Kompetenz. Jeder hat natürlich auch so seine Kernkompetenz. So werde ich zum Beispiel ganz häufig angefragt, wenn es ums Thema Codieren geht oder Kita- oder Grundschulbereich, weil das so ein bisschen meine Lieblingsthemen, Kernthemen sind. Und das ist eben so das, was es so schön macht und was eben auch diese Kooperation so stark macht. Und das echt über so einen langen, langen Zeitraum. Und das ist eben schön. Und da muss ich sagen, ja, kann man das eigentlich nur so unterstreichen, das ist eben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, die wir alle haben. Und ich glaube, das ist eben das, was es so stark macht. Und das ist eben genau das, die Kinder, Jugendlichen, Fachkräfte und alle Akteure in der Medienkompetenz zu unterstützen. Und ja, das ist das, was die Arbeit eben ausmacht und warum wir das machen. Und warum ich es mache.
Ist,
absolut.
Aus vollem Herzen. Das Schöne ist auch für alle, die es natürlich gerade nicht sehen können, du strahlst auch wirklich dabei, während du es erzählst. Wir eigentlich auch im ersten und jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts. Und das ist einfach schön, dass man sieht, es gibt noch Menschen, die für eine Sache brennen, die sich wirklich auch gerne einsetzen und dann natürlich auch das etwas kleine Plus noch obendrauf quasi mitliefern. Wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen, aber auch diese Folge war natürlich wieder einfach schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wir wirklich nochmal überlegen, was wir jetzt alles gehört haben, ne, wir haben über Medienkompetenz generell gesprochen, Verantwortung. Wir hatten es von Medienkompetenz an Schulen, wir hatten es von Fake News, wir hatten es auch ein bisschen über Workshop-Praxis und übers Netzwerken. Wir haben wirklich einen schönen bunten bunten Blumenstrauß zusammen gemacht. Und ich glaube, da ist für wirklich jeden auch was dabei. Jeder kann sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, kann sich das vielleicht noch vertiefen. Aber eine Frage, die muss ich dir natürlich trotzdem stellen. Wenn jetzt jemand da draußen unter den Zuhörenden ist, der gerne medial aktiv unterstützen möchte, sich einbringen möchte oder auch einfach nur mit dir in Kontakt treten mag, wie schafft er das?
Mit mir in Kontakt treten ist total einfach. Am besten eine Mail schreiben, telefonisch, ganz schwierig, weil ich immer unterwegs bin. Also hallo@medien-leuchtturm.de. Das wäre die einfachste Kontaktadresse, sage ich jetzt mal. Ansonsten Medienleuchtturm einfach schauen, im Internet suchen, kein Problem. Gibt jede Menge da zu finden. Dann, was ich selber tun kann, also ich glaube einfach auf das Thema auch aufmerksam machen und auch auf die Wichtigkeit aufmerksam machen. Das heißt auch so eine stärkere Vernetzung mit den Schulen, also auch wenn Elternteile dabei sind, auch als Elternteil sagen, hey, ihr könnt uns die Verantwortung hier nicht allein überlassen. Helft uns bitte, liebe Schulen, wir sind dankbar dafür. Und da eine Bildungspartnerschaft eben da auch, wie es ja eigentlich auch sein sollte, einzugehen. Dann aber auch bessere Schnittstellen zu schaffen zur Berufswelt. Also da zu sagen hier, also letztendlich, was macht Schule aus? Schule bereitet auf die Arbeitswelt vor und ich glaube, da gibt es auch noch eine ganz große Kluft, eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was Arbeitgeber sich oder Arbeitgeberin sich wünschen, wie fit, medienkompetent oder wie ja auch einfach fit die Schülerinnen und Schüler sind und welche Kompetenzen sie sich wünschen. Da vielleicht einfach auch mal einen runden Tisch zu machen und zu sagen, wir setzen uns alle mal zusammen. Einfach die Schnittstellen, also auch Schnittstelle Kita, Grundschule. Das ist manchmal ganz schrecklich, wenn ich sehe, dass eine Kita super, super Medienarbeit macht, total aktiv ist. Und dann kommt das Kind in die Grundschule und es reißt total ab. So kann das aber auch anderweitig in die andere Richtung funktionieren. Eine Grundschule ist total aktiv, packt das Thema super an und dann kommt das Kind in die weiterführende Schule und da läuft gar nichts. Und deshalb so ein bisschen auch da zu schauen, wie können wir zusammenarbeiten? Und ich glaube, das ist eben das, wo unsere Gesellschaft mehr hin muss. Nämlich zu sagen, wir haben letztendlich alle ein Ziel. Und wir wollen als Gesellschaft gut funktionieren und deswegen müssen wir alle gut verzahnt miteinander arbeiten. Und ich glaube, das fehlt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Und das würde ich mir wünschen, dass also alle, die irgendwo die Möglichkeit sehen, an Schnittstellen zu arbeiten und sich einzubringen, um wirklich dann zu sagen, also diese Medienerziehung oder Medienbildung entlang der Bildungskette eben besser zu verzahnen. Das wäre super, wenn das vielleicht gesellschaftlich dann doch besser gesehen wird oder auch in der Politik eher gesehen wird und dass ja auch wir Medienpädagogen vielleicht öfter mal gehört werden. Das würde mich sehr freuen.
Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Vielen Dank, das war Michaela Weiß. Wir sagen Dankeschön, das war Medienkompetenz und bis bald. Tschüss.
Tschüss.